Die Burg im See. Nach Norden ritten sie, immer weiter nach Norden. Am Morgen des zweiten Tages ließ Violante Moos Fesseln lösen, nachdem einer der Soldaten ihr wohl zugeflüstert hatte, dass der Eichelherr sonst seine Hände bald nicht mehr würde gebrauchen können. Mehr als 50 Soldaten hatten kaum eine Meile von Ombra entfernt auf sie gewartet. Kaum einer von ihnen war älter als Farid, und sie alle blickten so entschlossen drein, als würden sie Violante bis ans Ende der Welt folgen. Mit jeder Meile, die sie zurücklegten, wurden die Wälder dunkler und die Täler tiefer. Aus den Hügeln wurden Berge und auf einigen Pässen lag der Schnee bereits so tief, dass sie absteigen und ihre Pferde führen mussten. Das Gebirge, durch das sie ritten, schien menschenleer. Nur sehr selten entdeckte Mo ein Dorf in der Ferne, einen einsamen gelegenen Hof oder die Hütte eines Köhlers. Es schien fast, als hätte Fenoglio vergessen, auch diesen Teil seiner Welt zu bevölkern. Staubfinger war zu ihnen gestoßen, als sie das erste Mal Rast machten. So selbstverständlich, als wäre nichts einfacher, als die Spur aufzunehmen, die Violantes Soldaten so sorgsam verwischten. Sie musterten ihn auf dieselbe ehrfürchtig angstvolle Weise wie Mo. Eichelherr, Feuertänzer. Natürlich kannten sie die Lieder, und ihre Augen fragten: Seid ihr aus demselben Fleisch wie wir? Für sich selbst wusste Mo die Antwort, auch wenn er sich manchmal fragte, ob ihm statt Blut inzwischen Tinte durch die Adern ran. Aber bei Staubfinger war er nicht so sicher. Die Pferde scheuten, wenn sie ihn sahen, auch wenn er sie mit einem Flüstern beruhigen konnte. Er schlief und aß kaum und griff ins Feuer, als wäre es Wasser. Doch wenn er über Roxane oder Farid sprach, klang menschliche Liebe aus seinen Worten. Und wenn er seiner Tochter nachsah, so unauffällig, als schämte er sich dafür, war es der Blick eines sterblichen Vaters. Es tat gut zu reiten. Einfach nur zu reiten, während die Tintenwelt sich vor ihnen entfaltete, wie ein kunstvoll zusammengelegtes Papier. Und mit jeder Meile zweifelte Mo mehr daran, dass all dies wirklich erst durch Fenoglios Worte entstanden war. War es nicht viel wahrscheinlicher, dass der alte Mann nur ein Berichterstatter gewesen war, der von einem winzigen Ausschnitt dieser Welt erzählt hatte, einem Bruchteil, den sie schon lange hinter sich gelassen hatten? Fremde Berge säumten den Horizont und Ombra war weit. Der weglose Wald schien ebenso fern wie Elinors Garten. Die Nachtburg nichts als ein finsterer Traum. »Warst du jemals in diesen Bergen?« fragte er Staubfinger irgendwann. Die meiste Zeit ritt er schweigend an seiner Seite. Manchmal glaubte Mo, seine Gedanken hören zu können. »Roxane«, flüsterten sie. Und Staubfingers Augen wanderten immer wieder zu seiner Tochter, die an Violantes Seite ritt und ihren Vater keines Blickes würdigte. »Nein, ich glaube nicht«, antwortete Staubfinger. Und wie jedes Mal, wenn Mo ihn ansprach, schien es, als riefe er ihn zurück von dem Ort, für den es keine Worte gab. Staubfinger erzählte nicht von dort und Mo fragte nicht. Er wusste, was der andere fühlte. Die weißen Frauen hatten sie beide berührt und in ihren Herzen die Sehnsucht nach diesem Ort gesät. Eine stetige, wortlose Sehnsucht. Süß und bitter zugleich. Staubfinger blickte über die Schulter, als suchte er mit den Augen nach einem vertrauten Anblick. »Ich bin früher nie nach Norden geritten. Die Berge machten mir Angst«, sagte er und lächelte, als lächelte er über sein altes Ich, das so wenig von der Welt gewusst hatte, dass ihm ein paar Berge Angst machen konnten. Mich hat es immer ans Meer gezogen, ans Meer und in den Süden. Dann schwieg er wieder. Staubfinger war noch nie sehr gesprächig gewesen und seine Reise in den Tod hatte daran nichts geändert. Also überließ Mo ihn seinem Schweigen und fragte sich zum unzähligsten Mal, ob der schwarze Prinz inzwischen von Farid erfahren hatte, dass er nicht mehr in Ombra war und wie Maggie und Reza diese Nachricht aufgenommen hatten. Es fiel so schwer, sie immer weiter zurückzulassen. Weiter und weiter mit jedem Schritt, den sein Pferd tat, auch wenn er es in der Überzeugung tat, dass sie nur fern von ihm in Sicherheit waren. »Denk nicht an sie«, befahl er sich. »Frag nicht, wann und ob du sie wiedersiehst. Rede dir ein, dass der Eichelherr nie eine Frau oder Tochter hatte, nur für eine Weile.« Violante wandte sich im Sattel um, als wollte sie sicher gehen, dass der Eichelherr ihr nicht abhanden gekommen war. Brianna flüsterte ihr etwas zu und Violante lächelte. Die Hässliche hatte ein schönes Lächeln, auch wenn man es selten zu sehen bekam. Es verriet, wie jung sie noch war. Sie ritten einen dicht bewaldeten Hang hinauf. Sonnenlicht fiel durch die fast kahlen Bäume, und trotz des Schnees, der weiter oben Moos und Wurzeln bedeckte, roch es immer noch nach Herbst, nach faulenden Blättern und den letzten welkenden Blüten. Feen schwirrten durch das froststarre gelbe Gras, schläfrig vom nahenden Winter. Koboldspuren kreuzten den Weg, und unter den Büschen, die am Hang über ihnen wuchsen, glaubte Mo das Huschen wilder Glasleute zu hören. Einer von Violantes Soldaten begann leise zu singen, und der Klang der jungen Stimme gab Mo das Gefühl, als verblasste all das, was er zurückgelassen hatte. Die Sorge um Resa und Maggie, der schwarze Prinz, die bedrohten Kinder, selbst sein Handel mit dem Tod. Es gab nur noch den Pfad, den endlosen Pfad, der sich hinauf in die fremden Berge wand, und die unbezähmbare Lust in seinem Herzen weiterzureiten, immer tiefer hinein in diese verwirrende Welt. Wie sah sie aus, die Burg, zu der Violante sie führte? Und gab es wirklich Riesen in den Bergen? Wo endete dieser Pfad? Hatte er ein Ende? Nicht für den Eichelhäher, flüsterte es in ihm, und für einen Moment schlug sein Herz wieder so furchtlos und frisch wie das eines 10-jährigen Jungen. Er spürte Staubfingers Blick. »Meine Welt gefällt dir?« »Ja, ja, das tut sie.« Mo hörte selbst, dass er schuldbewusst klang.